Diese Predigt hat den Titel »Wie steht's um deine Altäre?« Und da soll heute der Pilgerstand näher betrachtet werden anhand von Abrahams Wanderleben. Es steht in Hebräer 11,9. Durch Glauben hielt er, nämlich Abraham, sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Was das bedeutet, wird nur einer verstehen, der selber ausgegangen ist wie Abraham, einer, der von Gott angesprochen wurde, einer, der ein himmlischer Bürger werden will, ja, der es schon geworden ist, Bürger jener Stadt, deren Grund und Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ein Pilger ist aber noch nicht daheim. Er ist ausheimisch, wie die Alten zu sagen pflegten. Aus dem fernen Chaldäa war Abraham aufgebrochen und jetzt geht es von Station zu Station. Dies auch als Vorbild für unser Glaubensleben. Es geht durch manch anheimelnde Ebene, durch flache Wegstrecken, die für unser Auge und für unser Herz ganz unproblematisch ausschauen fürs Erste, durch ihre tägliche Routine, so trügerisch seicht und verführerisch einfach, wo wir aber erst Jahrzehnte später ihre tatsächliche erzieherische Bedeutung verstehen. Zwischendurch geht's immer wieder, immer öfter, über hohe, steile Berge, wo Gott dann den Kleinglauben von uns Pilgern stärken muss, wenn wir je die Heimat erreichen sollen. Und folgerichtig führt dann der Weg immer öfter durch einsame Täler, die wir nicht ohne die Gemeinschaft und ohne die führende Hand unseres Hirten durchschreiten können, ohne Schaden zu nehmen. Und nicht zuletzt durch manch finstere Schlucht, wo wir vor Angst ja umkämen, wäre der Herr nicht bei uns. Es geht hin zu großen Wassern, vorbei an stillen Seen, zu Gottes Brünnlein, entlang an Bächen, die klares Quellwasser führen aus seinem Wort. Dann aber führt uns der Weg zu ausgetrockneten Stellen, wo wir uns früher gern gelabt haben, aber die nun kein Wasser mehr führen, die mit den Jahren vertrocknet sind. Und nicht zuletzt kommen alle rechten Pilger zu jenem Fluss, dessen knöcheltiefes Wasser vorerst einmal zum spielerischen Waten einlädt, bis es an die Knie reicht und später bis zur Hüfte, und wo wir schließlich die Hände ausbreiten und alle eigene Standfestigkeit mit dem Getragensein aus Gottes Gnadenstrom vertauschen. Nur aber noch zu Abraham. Immer weiter geht sein Pilgerleben im Glauben im verheißenen Land. Er lebt und er wandelt darin wie in einem Fremden. Kein Fußbreit gehört ihm darin. Und an keinem Ort ist seines Bleibens. So auch nicht bei uns im geistlichen Sinn. Es ist eine trügerische Ruhe, die das gläubige Herz sich ersehnt an manchen Ort. Hier ist gut bleiben, wäre oft unsere Devise. Hier lass uns Hütten bauen, Herr, dir eine. Und jenen, die wir im Glauben hochhalten und die wir besonders schätzen, auch je eine. Jedoch auch die schönsten Versammlungen, Bibelrunden, Bücher, Menschen, Lehrer, sie alle kommen und sie gehen. Nein, unser Pilgerweg führt uns weiter, immer weiter. Geh aus von ihr, hat's geheißen, von diesem und auch von jenem und auch von dem gestrigen Ort. Hier ist deines Bleibens nicht, kann nicht sein, denn die ersehnten, die wahren Grundfesten sind hier nicht. Abraham wird sich gefragt haben, wie wir manchmal, wo findet die Seele die Heimat der Ruhe? Und manches Mal an einer lieblichen Stelle erschien ihm wie uns auch, ist hier nicht Himmelsluft? Ist hier nicht das verheißene Land, wenigstens zum Teil? Und dann kehrt einmal mehr der Satz ein ins unruhige Herz, harre, meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle. Und so kommt der Vater des Glaubens bis zu den Eichenwäldern in More, dort, wo das liebliche Sichem liegt. Und da endlich redet Gott wieder zu ihm. Und es ist eine gewaltige Sache, wenn Gott zu reden beginnt, zu einem Menschen, wenn er wieder redet. Aber beachten wir vorerst einmal im Fall von Abraham, diese göttliche Enthüllung dort entsprach nicht unbedingt dem, was Fleisch und Blut wünschten. Es hieß nämlich, deinem Samen will ich dies Land geben. Welches das verheißene Land war, das wusste Abraham ja nun schon. Es war das Land, das ihn umgab, das so lieblich um ihn her gelegen ist. Aber es blieb dabei, dass er ein Fremdling bleiben sollte in diesem Land. als ein Ausheimischer soll er darin herumziehen. Er geht sonst nicht auch als Pilgrime und Fremdlinge genauso wie Abraham, wie der erste Petrusbrief uns das bezeugt, im zweiten Kapitel, im Vers 11. Und schauen wir uns die Geschichte Abrahams nämlich näher und genauer an, dann sehen wir rein äußerlich ein ebenso ruheloses wie auch eintöniges Hin und Her bis zum Ende. So als ginge es nach dem guten oder schlechten Willen der alten Einwohner und Besitzer, je nachdem, ob Regen ist oder Sonnenschein, ob das vorherrscht oder ob Quellen oder Zisternen genutzt werden können und dürfen, ob Weiden für sein Vieh vorhanden sind oder nicht, so muss er seine Lagerplätze wählen und auch wieder aufgeben. Viel Not der Welt bestimmt Abrahams irdischen Lauf, wenn man es menschlich betrachtet. Er ist und bleibt ein Fremdling, ein Pilger ist er, nur ein Pilger im Land. Aber es ist das Glaubensbekenntnis Abrahams geworden, sich genügen zu lassen an dem, was da ist. Er bekennt, dass er ein Gast ist auf Erden, ein Fremdling, und er bezeugt, dass er die ganze Zeit wartet auf die Stadt, deren Grundfesten Gott bildet. Dort will er Bürger sein und dort wird er Bürger sein. Und die Zusage, die Bestätigung und die Erfüllung seiner Erwartung kam ja schließlich von dem, der dann sein großer Lohn werden wollte. Jesus sagt 2000 Jahre später: Abraham, euer Vater, der frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Aber in den Erdentagen Abrahams war das noch kein Sehen. Es blieb irdisch beim Glauben an die göttliche Enthüllung, die ihm zuteil geworden war. Und es blieb beim Bekennen, und es tat Abraham, indem er dort und da einen Altar baute. Seine Altäre, die waren gleichsam eine Antwort, ein Zeugnis vor Gott und den Menschen, das dann aussagte: Ich habe dich verstanden und ich bin einverstanden und ich preise deinen Namen. Und bedenken wir, die Ewigkeitshoffnung war für ihn, für Abraham ja nicht so licht, für ihn, den Vater des Glaubens, war sie nicht so licht und so hell wie für uns, die wir ja nach Golgatha und nach Pfingsten leben. Wir haben in Christus die lebendige, lichte Himmelsleiter vor uns. Aber der, der so väterlich redete zu Abraham, der sich so gnadenvoll herabließ zu ihm, der war Abrahams ganze Zuversicht. Abraham wusste und setzte fest darauf, dass der ihn auch im Tod nicht lassen würde. Denn wie könnte denn der Tod stärker sein als der ewige, der herrliche Gott? Nein, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und die Toten, die im Glauben sterben, die sind nicht tot, sondern lebendig, trotzdem tot. Abraham wartete weiter festen Herzens auf die Stadt, deren Grund und Baumeister Gott ist. Und damit war es ihm nicht so schwer, dass er auf Erden keine bleibende Stätte hatte, dass er hier Pilger war und Pilger blieb. Aber wie ergeht es denn uns dabei? Im gewissen Sinn ist ja jeder Mensch nichts anderes als ein unsteter Pilger auf Erden, sowohl die Gottlosen als auch die Frommen. Alle werden ja die ganze Zeit herumgeworfen und getrieben. Es hat ja keiner hier eine bleibende Stätte, selbst wenn wir 70 oder 80 Jahre in einem schönen Schloss wohnen dürften, am selben Fleck, vom Anfang bis zum Ende, so werden wir doch nicht so als Durchziehende von Unruhe geplagt. Aber nicht die ständige Bewegung unserer Füße ist es, die uns so unruhig und unstet macht, sondern es ist ja alles um uns her in Bewegung. Ja, wir selbst sind nicht nur in Bewegung, sondern sogar auch in ständiger Auflösung begriffen. Alles zerrinnt uns doch unter den Händen wie Wasser. Das Geld, Gut, Ehre, Gesundheit, Geisteskraft, unser Leben und das Leben unserer Lieben. Alles ist so flüchtig wie die Wolken, die am Himmel vorüberziehen. Und ist die Klage über die Flüchtigkeit, über die Vergänglichkeit für den Menschen nicht im tiefsten eine Klage über unsere Heimatlosigkeit? Ob der Mensch es jetzt einsieht oder nicht, seine Flüchtigkeit, die schreit sehnsüchtig nach der Heimat. Denn der einzige Erdenbewohner, der auf Erden nicht zu Hause ist, ist der Mensch. Das himmlische Vaterhaus, das ist seine Heimat. Und wie hört man das immer wieder aus den Ansprachen an den Gräbern? An den vielen Worten von Ewigkeit, von himmlischer Aufnahme, die die Hinterbliebenen trösten sollen, ja sogar jene, die dem Glauben ferne stehen. Und ein alter, erfahrener Erzieher hat einmal bezeugt, es sind die alten geistlichen Heimwehlieder, die sogar schwerst erziehbare Jugendliche am ehesten zur Raison bringen. Da werden sie dann ruhig. Denn diese Texte, die treffen praktisch bei jedem ins Schwarze. Sie entsprechen dem, was das menschliche Herz sich am innigsten wünscht. Und wer von uns singt sie nicht gerne mit, die schönen, altbekannten Himmelslieder? Aber selbstverständlich ist es ja nicht getan mit einer unbestimmten Ahnung, mit einer Art Sympathie, denn das, was vor Augen ist, worin wir leben, verschlingt in Kürze die ganze Sehnsucht nach einem himmlischen Vaterhaus, nämlich die Gewalt des Todes ringsumher in der sichtbaren Realität. Und eines ist klar, eine sichere Gewissheit bezüglich dieses himmlischen Vaterhauses gibt es für den Pilger nur in Jesus Christus, unserem Heiland. Denn nur in ihm können wir wissen, dass wir eins sind mit dem Vater. Abraham erfreute sich dieses Trostes schon, als er von Ferne die Stadt geschaut hat, deren Grund und Baumeister Gott ist. Und Abraham war gewiss, dass er den Tag seines Erlösers sehen wird. Er wusste, dass er lebt, genau wie auch Hiob. Und auch der fröhliche Pilgersinn erwächst aus der Gemeinschaft und aus der Einheit mit Gott, für jeden, der seines himmlischen Zieles ganz gewiss ist. Dann ist man nicht mehr ein Pilger auf Erden, wenn man es sein muss, sondern weil man es sein will. Man will es sein, weil man ein Vaterland sucht und schließlich auch findet, und dagegen ist diese Welt nichts als ein Jammertal. An unserem Pilgersinn, da können wir unseren Glauben prüfen. Ist der Pilgersinn echt, dann ist auch der Glaube echt. Und jedem, der recht wandelt vor Gott, für den gilt, er ist wohl in der Welt, aber nicht von der Welt. Es ist allerdings aber auch nicht so, dass er sich vollends abkapselt und überhaupt nicht mehr interessiert für die Dinge der Welt. Denn der Pilger, der ist zwar ausgegangen von dem verderblichen Wandel, wie wir ihn von den irdischen Vätern übernommen haben, und es ist eine sündige Welt, in der wir leben, und sie ist für uns nur als Durchgangsstation bestimmt, aber sie ist noch immer die Welt unseres Vaters. Und alles, was von ihm kommt und was von ihm stammt, das sollen wir doch mit Danksagung nehmen und fröhlich genießen, alles, was er uns bietet. Als Pilger aber werden wir uns in nichts mehr verlieben, verlieren und verrennen, haben, als hätten wir nicht, und freuen, als freuten wir uns nicht. Das ist des Pilgers Parole, eine irdisch-selige Armut im Hinblick auf die himmlische Herrlichkeit. Aber das sieht und das versteht der natürliche Mensch nicht. Ein Pilger zur himmlischen Stadt aber wird sich durch irdische Armseligkeit niemals verschlimmen oder gar erbittern lassen. Vielmehr ist er in der Lage, Liebe und Freundlichkeit zu sehen auf seinem Pilgerweg. Denn wie könnte einer, der das Ziel der ewigen Heimat schon von Weitem leuchten sieht, wohl dabei noch immer ein griesgrämiges und kaltes Herz haben? Und was für ein Bild bietet Abraham doch nach allen Seiten als Pilger. Und nicht umsonst ruft Jesaja aus im Heiligen Geist, in Jesaja 51,2, seht auf Abraham, euren Vater, denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Und auf Schritt und Tritt zeigt er, dass er von den Erdendingen los ist und ebenso, dass er Licht und Salz der Erde ist. Abraham ist ein ausgezeichneter Ökonom. Aber all seinen Besitz und all seine Habe verwaltet er im himmlischen Licht und nach göttlichen Maximen und sogar in nächstenliebender Demut. Zum Beispiel, wie wir die Sache mit Lot lesen, 1. Mose 13,8, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zu lenken. Da sieht man den rechten Pilgersinn beiseite treten, damit der andere wachsen kann. 1. Mose 14, die andere Sache aber, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten, und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, und jetzt greift er diese Begriffe auf, die der Melchisedek gesagt hat, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Und Abraham lässt sich nicht einmal davon tangieren, dass die Kanaaniter ihn gar nicht verstehen. Er bleibt für sie trotzdem der liebenswürdigste Nachbar. Und in 1. Mose 23, 4 steht, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Nur Abraham sucht das Reich Gottes zuerst und seine Gerechtigkeit. Dabei bleibt er aber wohlweislich fern vom falschen, vom schwärmerischen Geist, vielmehr als ein streitbarer, ein tapferer und siegestüchtiger Realist. Und er ist ebenso ein aufopferungsbereiter Patriot im Land seiner Pilgerschaft, wenn dieses angegriffen wird. Unser heutiges, humanistisch geprägtes Christentum ist am Gegenteil ausgerichtet, am Wohlleben, an der Feigheit, an der Ichsucht und am bloßen gottseligen Schein. Man ist reich geworden, reich an Geld, man ist reich an Zeit, an allem, was diese Zeit hier so ausmacht. Und damit wird Gott und der Glaube in der Praxis verleugnet. Das ist so kein Pilgertum. Der Unterschied liegt ja klar auf der Hand. Ja, man ist glatt jetzt der Meinung, die Geistesfrucht besteht aus vielen äußeren Taten, aus viel Arbeitsleistung und Arbeitsergebnissen, aus großen Zahlen, aber mitnichten. Es sind einzig die inneren Tugenden, die zählen und die Gott und den anderen dienen können. Nicht das nach außen hin Tätige, nicht das soziale Christentum ist die Grundlage im Reich Gottes in seinem Weinberg. Aber heute will man ja die ganze Welt erneuern, will sie christianisieren und es selber innerlich erneuert worden zu sein. Aber damit ist man auch nicht mehr in der Lage, dem König von Sodom die rechte Antwort zu geben, vor Gottes Angesicht. Und ebenso wenig ist man in der Lage, unserem Melchisedek, unserem König der Gerechtigkeit, das zu geben, was ihm zusteht. Man will ein Christentum hinaustragen in diese verlorene Welt, ohne Christus selber im Herzen zu tragen. Und alles, was einem innerlich jetzt dazu fehlt, versucht man durch geschäftiges Tun und äußeren Schein zu ersetzen oder zu gewinnen. Je emsiger manch einer nach außen wirkt, desto höher steigt sein eigener Eindruck, für Gott fruchtbar zu sein. Allerdings beweist jedes Äußerliche zu viel, ein Inneres zu wenig. Und es ist keine rechte Pilgerschaft, und dass es keine rechte Pilgerschaft sein kann, das leuchtet wohl jedem ein. Denn das tiefste Wesen des Pilgersinns im Herzen besteht in der unverfälschten und reinen Wiedergabe der Tugenden Christi in unserem Herzen. Und daraus folgt erst das Wirken nach außen. Auch Abraham hat den Schmerz des Pilgerlebens tief empfunden. Er hat die Leiden des Pilgerlaufs durchlebt. Aber alle Zeit finden wir bei ihm eine strahlende Freude, die ihm aus dem oberen Jerusalem leuchtet. Gott selbst hat ihn seinen Freund genannt. Und so ist er uns auch bekannt geworden, als Freund Gottes und als Vater des Glaubens. Und Gott schämte sich nicht, sein Gott zu sein. Warum? Weil Abraham so wandelte, wie Gott einen Pilger wandeln sehen will und dann auch wandeln lässt. Und Gott wird sich auch nicht schämen, dein Gott zu heißen, wenn du in Christus danach ringst, in seinen Fußtapfen wandeln zu dürfen. Nach der Devise, nichts für mich. Alles nur in Christus und aus Christus und alles nur für den, der sich selbst und sein Leben und sein Blut gegeben hat, damit wir in einem neuen Leben wandeln können. Doch hier ist und bleibt es ein unruhiges Wandern. So sagt uns auch das Buch Hiob, der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Es ist so im Leben aller Menschen, eine kurze Zeit voller Unruhe. Und nach außen hin gesehen ist da überhaupt kein Unterschied zwischen Gottlosen und Frommen. Und wo immer es beschrieben ist auf den Blättern unserer Bibel, da finden wir zu lesen, Abraham zieht hierhin, er zieht dahin, er weicht an jenen Ort, er schlägt seine Zelte hier auf, da auf und so fort. Sein irdisches Leben bleibt ein Leben in steter Bewegung. Auf Erden ist Abraham nirgends zu Hause als Folge des Rufs Gottes, geh aus und vor allem ein Zeichen seiner Erwartung der Stadt, deren Grund und Baumeister Gott ist und nicht ein Mensch. Und dies gilt es zu bedenken, wenn wir unseren eigenen Lauf betrachten. Ist das, was wir suchen und worin wir uns innerlich heimisch fühlen, von Menschen gemacht, von Menschen gebaut? Oder ist es ausschließlich so, dass Gott der Grund und der Baumeister ist? Haben wir das Evangelium, das in uns ist, von Gott empfangen oder stammt es von Menschen? Dann allerdings wäre es keine gute Botschaft. Ist die himmlische Stadt, das Jerusalem, das droben ist, ist das unsere Mutter, der wir als Bürger angehören? Wie ja geschrieben steht, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. So steht es in Galater 4,2. Und so auch Abraham. Hier in diesem Weltlauf ist er und bleibt er ein Fremder, ein Pilger. Und das macht Gottes Wort ganz deutlich für uns, ganz unmissverständlich deutlich. Wie auch dann Jesaja dazu ausrufen darf, über die in Christus Erretteten, du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Na, das ist die Verheißung für alle, die sich in Christus berufen und auserwählen haben lassen zum Pilgertum. Sie sind ausgegangen aus diesem bösen Weltlauf. Sie haben hier keine bleibende Stadt, sie suchen nur mehr die zukünftige. Und wir verstehen, sie und auch wir, so wir dieselbe Gesinnung haben in Christus, suchen nur mehr das, wo der lebendige, der rettende Gott selber der Baumeister ist und nicht ein Mensch, nicht eine Lehre oder ein Buch, das von Menschen stammt. Nicht einen löchrigen Brunnen, nicht eine Quelle, die mit der Zeit versiegen wird, wie christlich sie auch scheinen mag. Wenn sie irdischer Natur ist, dann fehlt ihr das Siegel des Grundes und des Baumeisters. Nein, näher, näher, mein Gott, zu dir. Das ist alle Zeit die Devise. Und alles andere hält uns ja nur auf im Pilgerlauf. Krankheit und Leiden, Bedrängnisse und Schwierigkeiten sind nicht die Hindernisse, sie sind vielmehr die Transportmittel auf unserem Lauf. Und ein christlicher Pilger wird auch von sich aus nicht dauernd geografisch herumpilgern in dieser Welt. Er muss nicht ständig den Ort wechseln, ganz im Gegenteil. Viele von uns wohnen und leben in der Regel ein halbes Jahrhundert und mehr an einem und demselben Ort. Und dennoch ist ihr Wandel, ist ihr Dasein zerstückelt, ist zerrissen und stets von Unruhe bewegt. Es ist ein ständiges Hin und Her und ein Auf und Nieder. Und manchmal meinen wir, jetzt kommt einmal eine stille, eine friedensreiche Zeit. Aber gerade dann fährt der Sturmwind in unser Leben ganz plötzlich von einer Seite, von der wir es am wenigsten vermutet haben. Und dann geht unser stilles Wasser hoch in gewaltigen Wogen. Und diese Unruhe bleibt. Und diese Unruhe schlägt unser irdisches Dasein in diese vielen kleinen Stückchen. Und dann stellen wir die Frage, gibt es denn hinter dem allen wohl eine gewisse Einheit, die ich als solche erkennen kann, einen durchgehenden Sinn und einen gemeinsamen Nenner bei all der Zerstückelung meiner Tage, meiner Monate und Jahre? Kannst du hier eine Einheit erkennen? Das ist die Frage. Leider ist es so, dass die allermeisten Christen diese Einheit nicht erkennen, dass sie ihnen völlig verborgen ist und fehlt. Hört man ihnen zu, so entdeckt man lichte und dunkle Stunden, gute und böse Tage, und sie sind alle bunt durcheinander gewürfelt. Das irdische Dasein scheint ein Kaleidoskop zu sein, und von einer Einheit dahinter ist absolut keine Rede. Damit sind auch Menschen, die sich Christen nennen, innerlich ebenso dauernd hin und her geworfen, wie uns das Wort sagt am Beginn des Jakobusbriefs, wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Von einer Einheit des Lebens ist da gar keine Rede. Ja, würden wir jetzt einen natürlichen Menschen fragen, wozu bist denn du eigentlich in der Welt? Dann bekämen wir eine Antwort, die uns genauso gut ein Hund oder ein Pferd geben könnte, wenn es sprechen könnte. Allerdings die Antwort vieler, die sich Christen nennen, würde auch nicht besser ausfallen. Vielleicht würden sie versuchen, weise zu schweigen, um sich nicht selber innerlich noch mehr zu zerreißen, oder sie würden irgendeinen Krampf noch plappern, den sie sich angelesen oder gehört haben von Menschen ihresgleichen, die ja nie verlegen sind, um Erklärungen ihrer christlichen Ehre willen, hauptsächlich um nicht allzu dumm dazustehen. Aber stellen wir uns heute selber die Frage, wozu ist der Mensch in dieser Welt? Na, wie ist deine Antwort oder wie ist die meine? Daran kann ich ja dann meinen geistlichen Standpunkt erkennen. Denn der Mensch des Glaubens, der hat eine Antwort auf diese Frage. Warum wohl? Eben weil er ein Mensch des Glaubens ist. Die Stadt, deren Grund und Baumeister Gott ist, die ist sein Ziel. Und das Leben mit diesem Gott, das ist die Einheit in all unserer Zerstückelung. Das Leben mit Gott. Gott ist es, der das Leben des wahren Gläubigen durchdringt. mehr als die Luft, die ihn umgibt. Und Gott ist es, der die großen und die kleinen Ereignisse, all das bunte Allerlei im Leben, zu einer wohlgefügten Harmonie in unserem Pilgerlauf verbindet. Ein Gläubiger ist deshalb ein Mensch, der mit Gott wandelt. Da steht über viele Menschen in der Bibel. In 1. Mose 5, 24 haben wir den ersten, und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Der nächste ist Noah. Da steht, dies ist die Geschichte Noahs. Da steht Toledot, was wurde aus Noah? Das ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, ward untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Der nächste ist Abraham. Durch Glauben gehorchte Abraham, steht in Hebräer 11, 8, und als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Und in 1. Mose 17, 1 lesen wir, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und 1. Mose 15, 1 steht, und nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Aber wir sehen, ein Gläubiger, das ist ein Mensch, der mit Gott wandelt. Henoch wurde dann weggenommen, und lassen wir uns das aber nicht nur gesagt sein als ein Beispiel einer himmlischen Heimholung, sondern vor allem als ein Beispiel der inneren Heimholung in all diesen Bedrängnissen, die wir haben. Gott nimmt den, der mit ihm wandelt, in all der Zerstückelung seines Lebens ganz herzlich zu sich, immer mehr, immer näher. Er nimmt den, der ausgegangen ist, auch innerlich weg. In Christus. Das ist die Voraussetzung, damit er uns herausholt aus den Ängsten und Befürchtungen im Durcheinander dieses Lebens auf Erden hinein, in die Einheit mit ihm, in ihm, hinein, hinter den Vorhang, hinein vor den Thron. Und mitten in den Wirrungen und Geschehnissen dieser irdischen Durchgangsstation ist der Wandel vor Gott in Christus bereits das erste Teil, das Angeld der ersehnten himmlischen Heimat. Und daher heißt es schon heute für die Pilgrime in Christus, Philipper 3,20, unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi des Herrn. Und das ist eine große Sache. Ja, es ist auf Erden schon so, dass wenn man in der Gemeinschaft eines wirklich geistreichen Menschen durchs Leben geht, dann gewinnt auf einmal alles an Bedeutung, auch das Unscheinbarste, das Leben und jede Farbe, die Sprache und der Geist dahinter. Aber jetzt erst in der Gemeinschaft des allmächtigen Gottes, des Vaters der Geister, des wunderbaren Schöpfers aller Dinge und aller Herrschaften und Gewalten, da wird doch alles im Leben, auch das Kleinste in unserem Leben, auch das Schwierigste, ja alles Zeitliche wird auf einmal umflossen vom Licht der Ewigkeit. Da gewinnt sogar die tote Kreatur eine Stimme, die Himmel verkündigen die Ehre Gottes, sogar die Steine haben uns etwas zu sagen von ihm und durch ihn. Alles Kleine in ihm wird uns groß um seiner Gegenwart und Ehre willen. Aber alles, was in der Welt groß ist, das wird uns klein, ob Geld, ob Gut, ob Ehre oder Würde. Anders gesagt, jedes, auch das geringste Ereignis, jedes Ding, es mag umwoben sein von Liebe oder Leid, all das wird in Christus im Wandel vor Gott zum lebendigen Stein in dem wundervollen Glaubensbau Gottes in unserem menschlichen Leben. Verstehen wir das? Können wir das auch so sehen? Abraham, der uns dazu von Gott als Bild gegeben ist, der hat in all dem Dahinschwindenden, in allem Vereinzelten, in allem Zerstückelten die Einheit gesucht und hat sie auch gefunden. Wie stellt er das aber dann dar als Pilger? Was macht er da? Wie verhält er sich diesbezüglich? Es ist eine sehr interessante Verhaltensweise, die Abraham, der Vater des Glaubens, diesbezüglich an den Tag legt. Und da gilt es jetzt für uns ganz besonders aufzupassen, was Gott seinem Freund auf seinem Pilgerweg ins Herz gelegt hat. Nämlich überall da, wo ein alter Weg seinen Abschluss gefunden hat in Abrahams Leben mit Gott, und überall, wo ein neuer Weg für ihn beginnt, da errichtet Abraham einen Altar. Im 1. Mose 12, 6 steht, und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Im nächsten Vers steht, von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Also das Gotteshaus im Westen und den Trümmerhaufen im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und was hier besonders auffällt, ist diese präzise und sorgfältige Beschreibung jedes Altarplatzes. Ähnlich wie man einem Freund den Platz bezeichnen würde, an dem ein Schatz vergraben liegt. So hat das Wort im ersten Buch Mose einst schon die Israeliten jahrhundertelang an jene Orte gelockt, wo Abraham angebetet hatte. Und so leitet das Wort Gottes nun im geistlichen Sinn auch uns als Pilger an jene Altarstellen, wo man in Geist und Wahrheit Gott anbeten kann. Ja, Gott führt Abraham von Ereignis zu Ereignis. Und so entsteht Altar um Altar. Und Gott erinnert ihn daran und auch Abraham selbst sucht mit Vorliebe die alten Gedenkstätten erneut auf, wo er vorhin einen Altar gemacht hat. Man steht in 1. Mose 13, 3 und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte zwischen Bethel und Ai. An die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und dort, wo wir Gottes besondere Gnadengegenwart erfahren haben, sei es in schweren oder in sehr glücklichen Momenten gewesen, dort muss ein Altar stehen im Leben, unsere persönliche Gedenk- und Anbetungsstätte. Und oft wird im Abrahams Leben dann von neuen Altären geredet, die er Gott gebaut hatte, und so auch bei uns. Unsere Altäre sind ebenfalls die Marksteine auf unserem Pilgerpfad. Sie sind die Ruhepunkte, wo der kommende Sabbat jetzt schon zur Wirkung kommt in unserem Herzen, weil unser Ruhen in Christus ja bereits jetzt angebrochen ist. Und das schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Das Wort Altar bedeutet eine Stelle, eine Platte, eine Stelle, die dem Himmel zugewandt und zugekehrt ist, und sie ist höher als die uns umgebende Erde, immer strikt zum Himmel hin ausgerichtet. Man errichtete einst solche Altäre, am liebsten auf einer freien Höhe, weil sie dem Himmel näher war und die Erde samt dem darauf Erlebten dann unter diesem Niveau liegt. Aber in jedem Fall war ein Altar eine Opferstätte, die im Letzten eines zeigen sollte, die Hingabe des eigenen, unreinen Herzens an den großen, heiligen Gott. Und da lodert er förmlich empor, der innige Dank aus dem Pilgerherzen, bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Und gleichzeitig fleht die von ihren Sünden geängstigte, die durch die Welt bedrängte Seele, ach, hilf doch auf ferner hin, du treuer Gott. Hier an dieser Stelle werden Gedanken, werden Wünsche, ja Gelübde geboren. Ich bringe dir, mein Gott, aufs Neue meinen Leib und meine Seele zum Opfer dar. Nimm hin, was du erkauft und errettet hast in Christus. Abraham hatte auf allen von ihm durchwanderten Höhen des verheißenen Landes Altäre errichtet und hat damit seinen Dank und seiner glaubensvollen Hoffnung Gott gegenüber Ausdruck gegeben. Und es war Abraham ein Bedürfnis, auf diese Weise Gott seine gute Zuversicht zu bezeugen. Gott hat ihm ja verheißen, dass sein Same dieses Land bewohnen würde. Und nun, was uns betrifft, der verheißene Erbe ist ja inzwischen längst gekommen. Unser Wandel im Glauben findet statt in Christus und es ist von daher nur eine viel bessere Situation als jene Abrahams. Für Abraham schien nach menschlichen Ermessen nach außen hin alles unsinnig, unmöglich und unglaublich. Aber jeder Altar Abrahams sagt, schweige Kritik, schweige Vernunft, schweige du banges, du fragendes Herz, trotz allem, was das Sichtbare auch zeigt, ich glaube doch, ich traue dem Unsichtbaren, ich traue dir, meinem Bundesgott und Heiland. Und es ist kein Wunder, dass Abraham dann auch an solchen Altären die Nähe Gottes in ganz wunderbarer Weise erfahren hat. Es ist kein Wunder, dass er lernte zu singen und zu sagen, hier ist wahrhaftig das Haus Gottes, hier ist die Stätte des Himmels, und ich habe den Herrn von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Ja, das verstehen wir doch auch alle recht gut, dass und wie diese einzelnen Altäre ein Hinweis sind auf die selige Einheit seines Lebens. Abrahams Pilgerweg führte von Altar zu Altar, einer nach dem anderen entsteht, bis hin zum Schauen des Angesichts Gottes dort am ewigen Altar im Allerheiligsten des Himmels. Und wie steht es denn da bei dir? Wie steht es um deine Altäre auf deinem Pilgerweg? Gibt es die? Und wo sind sie entstanden? Kannst du erzählen vom Getragensein von Gott und in der Folge von den Erhebungen deines Geistes, von Weihestunden, in denen du Gott ein neues Lied gebracht hast, das er in deinen Mund gelegt hat? Kannst du auch erzählen vom täglich erneuerten inneren Menschen in all dem äußeren Zerfall? Kannst du reden von gemachten Gelübden, von Entschließungen, ab jetzt Gottes Gnade in Christus konsequent, ja konsequenter denn je anzunehmen? Sein Evangelium, seine Person, sein Leben in dir, in dir als dem Mitgekreuzigten? Wohl dir, wenn du es kannst. Es wäre aber schlecht bestellt um uns, wenn unsere Altäre das Außergewöhnliche wären, das Abnormale, das Besondere, weil wir wieder mal unter dem Alltäglichen, das über uns so dahin flutet, im Leben schier erdrückt werden von dem gewöhnlichen Leben, weil wir nichts anderes kennen, als vom weltlichen Wind durchweht und durchwoben zu werden. Altäre sind nötig, sie sind nötig auf unserem Pilgerweg, und wir müssen uns die Zeit nehmen, sie zu errichten, denn die göttliche Harmonie und mit ihr alle rechte Befriedigung kommt erst in unser Leben, wenn es Stunde für Stunde mit dankbarem Gebet durchgeistet ist und von Gottes Gegenwart getragen wird. Wie stellen wir uns denn sonst ein Leben im Himmel vor? Gar nicht anders als das heutige in der Fremdlingschaft. In Christus sind wir doch heute schon im gelobten Land. Er ist das gelobte Land. Daher haben wir in ihm ja jetzt auch schon das ewige Leben, das nahtlos hinüberreicht in die Ewigkeit. Und umgekehrt leuchtet ja deswegen die Ewigkeit bereits herein in dieses unser armseliges Leben. Und so wird dieses arme und selige Leben in lauter göttlichen Reichtum verwandelt, Tag für Tag. Und so wirst auch du, wie einst Abraham, du aber jetzt in Christus, ein Kind des Friedens, ein Mensch der Liebe, ja ein Quell des Segens für deine Umgebung werden. Das Bild deines Heilandes wird in dir je länger, je mehr erscheinen, dir aber wird es ganz unbewusst bleiben. Aber eines noch, es heißt in Offenbarung 12,11, und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und das bedeutet jetzt, die Altäre Abrahams und auch die unseren hängen zusammen mit dem Wort unseres Zeugnisses. An den schweren Stellen unseres Pilgerweges und auch an den ganz erfreulichen kommt es bei den Gedenksteinen und Opferstätten zusätzlich auf unser verbales Zeugnis an. Aber wie viele Christen zerstören durch ihre ständige Jammerei, ihre Ichsucht und ihren Hochmut und ihren Stolz den noch vor ihnen liegenden Wandel nachhaltig? Das hat der Vater des Glaubens nicht getan. Von ihm lesen wir in diesem Zusammenhang 1. Mose 12,8. Danach brach er auf von dort an einen Berg, der lag gegen Morgen von der Stadt Bethel, und richtete seine Hütte auf, dass er Bethel gegen Abend und Ai gegen Morgen hat. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und predigte von dem Namen des Herrn. Und im Kapitel 13,3 steht, und er zog immerfort von Mittag bis gen Bethel, an die Stätte, da am ersten seine Hütte war, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, da er zuvor den Altar gemacht hatte, und er predigte allda den Namen des Herrn. Über den Altären, die Abraham errichtet hat, die ihm selber zu Gedenkstätten von Gottes Lebensführung geworden waren, richtete er nicht nur Worte nach oben und nach innen, sondern er predigte von dem Namen des Herrn auch nach außen. Nicht von sich selber sprach er, nicht von Glück oder Unglück, nicht von Sorgen oder Segen, sondern wie der erste Petrusbrief uns ermahnt: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr weiland nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime. Abraham predigte nur den Namen des Herrn. So steht's zu lesen. Dass Abraham den Namen des Herrn anrief, dass er überhaupt betete, das ist ja nicht etwas, das besonders erwähnt werden muss. Es war ja schon das Errichten jedes Altars eine gewaltige Predigt ohne Worte. Aber hier sehen wir, wie er in seiner öffentlichen Anrufung mit Worten nach außen hin Zeugnis gibt von den Friedensgedanken des heiligen und barmherzigen Gottes, von seiner Liebe zu den Sündern und dass er alle zu Pilgern haben möchte. Allerdings, es heißt zuerst dabei, auszugehen, ein Pilger werden und ganz zu wandeln vor dem Herrn. Denn wie ein Bruder neulich ganz richtig bemerkte, es kann ja nicht sein, dass der Herr, der vor der Türe Laodicea steht und anklopft, freundlich hineinruft zu denen, die sich satt und reich wähnen ohne ihn. Nichts kann euch scheiden von der Liebe Gottes. Das Nein, das wird er denen nicht sagen. Denn sehr wohl scheidet der in sich selber reiche Mensch sich selber von Gott. Doch Abraham ließ es nicht so weit kommen. Sein Wahlspruch war ja nichts für mich. Daher leitet sich seine bleibende innere Armut ab, die Gott so lieb hat und der er allein mit seiner Fülle begegnen kann. Abraham aber preist Gott an jedem dieser seine Lebensaltäre. Er legt mit Worten Zeugnis ab von Gottes Friedensgedanken, von seinem Rettungsgedanken über alles Fleisch. Ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr ist jeder dieser Altäre hin zu dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, dessen Eigentum nicht nur die Enden der Welt, sondern auch jede Menschenseele ist, die er sich in Christus erkauft und erlöst hat aus ihrer Verlorenheit in der Gottesferne. Und mit seinem Leben, mit seinem Ausgehen, mit seinem Zeugnis, mit bewegenden Worten hat Abraham dargestellt, was es heißt, Gott zu dienen und vor seinen Augen zu wandeln und Gottes Wort zu lieben über alles und dadurch zum ewigen Leben und Erbe zu kommen. Abrahams ganzer Wandel vor Gott hat selbst den Fernstehenden geoffenbart, dass ein gottseliges Leben auch ein beglückendes Leben ist. Er selbst war in seiner Person der beste Kommentar und Beweis dafür. Nun fragt sich noch, vor wem und für wen hat Abraham seinen Gottesdienst gehalten, denn als solchen muss man das ja betrachten. Ein Gottesdienst am Pilgerweg, am Altar eines bewegten Lebens, das ist ihr Zeugnis. Es waren seine eigenen Hausgenossen, vor denen er gelebt hat, gewirkt und geredet hat. Da und dort, zeitweise auch noch seinem Versagen. Aber dennoch weiter von Gottes Namen und Tugenden zeugend. Und deren waren Jahrhunderte. Da waren Männer, Frauen und Kinder im eigenen Haus. Genau dort, wo der Pilger, das Gotteskind, von Grund auf nichts gilt. Dort wurden seine Altäre zuerst gesehen. Dort hörte man ihn zuerst verkündigen. Was? Den Namen des Herrn und seine Tugenden. Ja, und nun sollten wir wirklich beschämt sein über Abraham, wir, die wir in Jesus Christus sind, die wir in ihm allesamt berufen sind, ein priesterliches Volk zu sein? Wie ist es denn an unserem eigenen Herd, in unserer Hütte, auf unserem Pilgerweg? Bist du ein Christ? Dann müssen sich auch Altäre auf deinem Weg finden. Denn das wäre ein ungesundes Christentum, das außer Haus allerlei Zeugnis gibt und Werke tut und opfert, aber in deinem Haus kennt man dich ganz anders. Da hättest du in der Tat dann deinen Glauben verleugnet und würdest vom Wort Gottes nun als Ärger betrachtet als ein Heide. Und wenn du auch recht wandelst in diesem Punkt, ringe ab heute doch noch intensiver danach, dass du nicht nur durch Belehrung, Ermahnung, Bibelstunden und fromme Reden auf die Deinen einwirkst, sondern dass du in Person die beste Empfehlung deines Gottes bist. So dass man merkt, dass du wirklich mit Christus gestorben bist, nun aber Christus in dir lebt. Wenn andere das in deinem Haus bestätigen können, dann ist es nicht mehr schlimm bestellt um dich. Aber wenn das Wesen des Christus in dir dich gelehrt hat, beiseite zu treten, damit andere wachsen können, deine Hausgenossen, dann geh weiter und sorge auch für die großen Interessen des Reiches Gottes. Dann sei ganz. Amen.